Ich bin Friedbert Hartmann, ein Rentner. Vorher war ich lange Zeit Pastor in der Adventgemeinde und ich habe es erst nach meinem aktiven Dienst geschafft, mich mal näher persönlich mit der Offenbarung auseinanderzusetzen. Und so ist mir die Offenbarung zur Offenbarung geworden. Und besonders, wie die Visionen, die Johannes geschenkt sind, losgehen. Offenbarung Kapitel 4 und 5. Vorher sind die Sendschreiben, aber dort beginnen die Visionen, die sich bis zum Ende der Offenbarung ziehen. Und ich habe schon in zwei Predigten hier davon erzählt, von dem, was da in dem Wort steckt, in diesem Bibelwort, in diesem Bibeltext. Und ich habe noch gar nicht das ganze Kapitel geschafft. Und es fehlt noch der Rest. Und ich habe gedacht, heute ist der Tag. Heute möchte ich euch erzählen, was sich mir dort offenbart hat in diesem Rest, dieses Offenbarung Kapitel 4. Im Grunde genommen ist Papa ist da. Die Botschaft von Offenbarung 4. Also nur mit anderen Worten. Gott ist da. Das geht los, dass der Johannes völlig unvermittelt sieht, dass da eine Tür im Himmel ist und er reingucken kann. Und das ist das Erste, was er sieht. Unser Gott, Papa, ist da. Und was er dort macht. Also diese, wie soll ich mal sagen, 1000-prozentige Zuwendung zu uns drückt sich da aus. Und nachdem Johannes das gesehen hat, kann er die Umgebung des Thrones sehen, auf dem Gott arbeitet. Und der sieht, Gott ist ja gar nicht alleine. Der hat ja noch andere Throne hingestellt. Der hat ja seine Macht geteilt mit anderen, abgegeben, die dafür wirken. Und dann, er sieht diese 24 Throne, 24 Älteste. Er sieht ein Kuriosum, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, 4 Gestalten. Die sind mitten im Thron und gleichzeitig um den Thron. Also, nachdem dieser erste Blick, Papa ist da, dem Johannes geschenkt ist, hat er eine unwahrscheinliche optische Wahrnehmung des Himmels. Und das war auch schon meine Predigt darüber. Und am Ende dieses Kapitels gibt es eine akustische Wahrnehmung und um die kümmern wir uns heute. Die akustische Wahrnehmung. Ja, und warum fängt Gott seine Offenbarung so an? Weil in der Zeit der jungen Gemeinde die Krisenmeldungen nicht aufhörten. Beängstigende Nachrichten, persönliche Sorgen, Schicksale, handfeste Zukunftsängste bestimmten die Lebenswirklichkeit der Menschen damals und vor allem auch der Gemeinde, der jungen Gemeinde. Wir können das in unseren Tagen heute mit dem Blick auf die Nachrichten, auf das Weltgeschehen sehr gut nachvollziehen. Gott ist es eben nicht egal, dass Blitz und Donner unsere Sicht auf die Wirklichkeit bestimmen. Gott will nicht, dass wir die Bettdecke über die Nase ziehen, über den Kopf und uns verstecken, sondern Gott will uns einen Blick geben, Papa ist da. Und deswegen hat der Johannes Offenbarung 4 und auch Offenbarung 5, da geht es um unseren Erlöser Jesus Christus, gezeigt. Und man kann es nicht hoch genug einschätzen, dass vor jeder anderen Vision, die noch kommt, und die sind uns eigentlich meistens mehr vor Augen als Offenbarung 4 und 5, dass vor diesen anderen Visionen Gott dem Johannes und der Gemeinde und uns Gläubigen einen ungetrübten Blick auf sich und auf unseren Erlöser Jesus Christus schenkt. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Das ist das, in der Theologie sagt man, das theologische Zentrum der Offenbarung. Das ist der Höhepunkt. Das ist das Wichtigste. In Offenbarung 4 geht es eben um Gott, in Offenbarung 5 um Jesus. Das ist das Wichtigste in der Offenbarung. Das ist das tragende Fundament des Glaubens. Nur mit dem Blick, mit diesem Blick auf den Thron und auf unseren Erlöser kann man alles andere, was dann noch kommt, verarbeiten und einordnen. Aber ohne das wird es nicht gehen. Das wäre so, als ob ihr eine Kinokarte habt und es ist ein spannender Film und ihr kommt nach der ersten Viertelstunde in diesen Film und ihr wisst gar nicht, worum es geht. Weil der Anfang fehlt. Oder ein Buch, das man liest, wo leider das erste Viertel verloren gegangen ist. Man kriegt oft die Zusammenhänge gar nicht. Natürlich kann man was lesen und man kriegt ein Bild, aber es fehlt der große Zusammenhang, weil der Anfang fehlt. Der Anfang der Mitteilung Gottes, der Offenbarung, sind Offenbarung 4 und 5. Nur mit diesem Blick, Papa ist da, haben wir Kraft und Gelassenheit und Geborgenheit für unser Leben. Nein, nicht die Gewitter unserer Zeit, nicht das Chaos, nicht die Konflikte, nicht die Sorgen, nicht die Angst bestimmen uns und haben das erste Wort, sondern das erste Wort hat, da ist ein Thron in der Mitte des Zenits im Himmel, dort sitzt unser Gott. Papa ist da. Nachdem wir im 4. Kapitel der Offenbarung mit Johannes diesen Blick hatten, auf Gott als den Sitzenden auf dem Thron, und nachdem wir mit Johannes die Umgebung des Thrones optisch gesehen haben, wahrgenommen haben, den Bezugsrahmen, den Gott geschaffen hat, versucht haben zu sehen, zu verstehen, dass es farbig für uns wird, das Bild, nehmen wir nun mit Johannes wahr, was er akustisch wahrgenommen hat bei dieser Vision. Und das steht in Offenbarung Kapitel 4, ab Vers 8, dem zweiten Teil, bis Vers 11. Und ich lese das einmal vor. Und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die vier Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ich möchte jetzt in meiner Predigt versuchen, die Bedeutung dieser akustischen Offenbarung zu erahnen. Glaubt mir, es ist so viel Stoff, man könnte sogar mehrere Predigten draus machen. Ich beschränke mich auf einige Dinge. Es ist die Hoffnung, dass die Aussage Papa ist da durch diese akustische Wahrnehmung aufleuchtet und uns tröstet. Und nun lasst uns diesen akustischen Raum betreten. Wir müssen ein klein wenig Theologie betreiben. Im bisherigen Textabschnitt von Vers 2 bis Vers 8 wurde kein Wort gesprochen. Jetzt aber im Abschluss dieser Himmelsthronvision wird sehr viel gesprochen. Bis zu diesem Abschnitt ging es im Kapitel 4 um das, was Johannes sieht. Jetzt geht es um das, was Johannes hört. Und interessant ist, wer spricht? Gott schweigt weiterhin. Gott spricht in der ganzen Himmelsvision kein einziges Wort. Auch Johannes schweigt. Auch er spricht in dieser ganzen Himmelsvision kein einziges Wort. Wer spricht also? Es sprechen die Himmelsbewohner, diese vier Gestalten, von denen ich vorhin sagte, wir können uns das gar nicht vorstellen. Sie sind mitten im Thron und im Kreis um den Thron. Also wir würden denken, entweder oder, ne? Aber so ist das ja in der optischen Wahrnehmung gewesen. Ich hatte damals schon ein wenig dazu gesagt. Und genauso, wie es Gott ganz wichtig ist, dass er vor allem, was er offenbart, dass er vor allem einen wichtigen Anfangspunkt setzt, eine wichtige Anfangsbotschaft gibt, nämlich einen Thron im Himmel zu sehen, so ist es hier ganz wichtig, was das erste Wort ist, dass Gott, dass Jesus, Johannes vom Himmel offenbart. Es ist ganz wichtig, was die ersten Worte aus dieser himmlischen Dimension sind. Das ist von zentraler Bedeutung. Wörtliche Übersetzung geht so. Und sie, diese vier Wesen, sprachen, man kann auch übersetzen übrigens, sangen. Die können auch gesungen haben. Das ist genauso. Also Luther hat sich für Sprechen entschieden. Es gibt einige Übersetzer, die haben sich für Singen entschieden, ja. Die Sprachen sangen unentwegt bei Tag und bei Nacht. Jetzt kommen die ersten Worte. Heilig, heilig, heilig. Herr, Gott, alles Beherrscher, der war, der ist, der kommt. Das sind die ersten Worte aus der himmlischen Dimension in der Offenbarung, die Jesus dem Johannes offenbart. Und ihr habt schon gemerkt, es ist ein Lied mit drei Zeilen. Und in jeder Zeile sind drei Aussagen. Das Verblüffende ist, dass wir den Anfang dieses Liedes schon kennen, aus dem Alten Testament. Wir kennen diesen Lobpreis aus der Berufungsgeschichte des Jesaja. Und auch Jesaja sieht, dass Himmelsbewohner um Gott sind, vor Gott sind, und dass sie singen, heilig, heilig, heilig. Hier wird dieses Lied erweitert mit einer zweiten Zeile. Herr, Kyrios im Griechischen, Gott, Theos im Griechischen, Allesbeherrscher, Pantokrator im Griechischen. Und in der dritten Zeile, der da war, der da ist, und der da kommt. Es ist der erste Lobpreis in der Offenbarung, das erste Lied in der Offenbarung, von Himmelsbewohnern gesungen. Es folgen in der Offenbarung noch mehrere Lobpreislieder. Dieses dreimalige Heilig singen die vier Himmelsbewohner, allerdings in der Erweiterung, wie ich das sagte. Ich habe schon gesagt, für die, die Theologie interessiert, es sind drei Zeilen mit jeweils drei Gliedern. Und das Interessante ist, die zweite Zeile konkretisiert die erste Zeile und die dritte Zeile konkretisiert die zweite Zeile. Die erste Zeile ist heilig, heilig, heilig. Die zweite Zeile konkretisiert das und sagt Herr, Gott, Allesbeherrscher. Und die dritte Zeile konkretisiert die zweite Zeile, der da war, der da ist und der da kommt. Das ist Theologie, spannend. Aber das allererste Wort, das wir aus dieser himmlischen Dimension hören, ist heilig. Und gleich dreimal. Wenn in der Bibel eine Sache mehrfach genannt wird, dann ist das ein Stilmittel der Betonung. Wenn wir heute etwas schreiben und etwas betonen wollen, dann würden wir am Computer die Taste wählen, fett drucken. Ja? Und wenn wir es dann noch mehr betonen wollten, so mache ich das in meinen Skripten, habe ich auch hier gemacht. Angelina, vielen Dank für die Übersetzung. Du hast es vor dir und du siehst das. Dann habe ich das sogar noch unterstrichen. Fett gemacht und unterstrichen. Und wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich habe es noch gelb angemarkert. So ist unser Stil, so ist mein Stilmittel, etwas zu betonen. Und in damaliger Zeit war das Stilmittel, es zu wiederholen. Heilig, heilig. Wow, das wird auf den Sockel gehoben. Und jetzt kommt nochmal, heilig, Ja, das wird ja noch mehr auf den Sockel gehoben. Das Stilmittel zur Zeit der biblischen Verfasser war, ein Wort zu wiederholen und wenn das nicht ausreichte, die Wiederholung nochmal zu wiederholen. Und das haben wir hier als Aussage. Es gibt weitere Stilmittel, für die die Theologie interessieren, der sogenannte Parallelismus Membrorum. Viele Psalmen haben dieses Stilmittel. Wir machen jetzt nicht Theologie, wir machen hier weiter. Und jetzt kommt eine erste ganz, ganz wichtige Aussage. Meistens missverstehen wir heilig. Wir verstehen es in unserem Alltag meist anders, als es die Bibel meint. Denn heilig ist kein Titel. Das ist heilig, der ist heilig. Sondern heilig, das muss man erst mal sacken lassen, ist eine Erfahrung. Heilig ist in der Bibel immer eine Erfahrung. Heilig ist erlebbar, dahinter steckt ein Erlebnis. Natürlich gehört heilig zu den Grundwörtern der Bibel und des gesamten Glaubens, übrigens nicht nur des christlichen Glaubens. Was meint heilig? Was drückt heilig aus? Welches Bild entsteht mit dem religiösen heilig? Ich will zuerst sagen, was es nicht bedeutet. Ich sagte schon, es bedeutet kein Titel. Bei uns ist die Auffassung, dass heilig so ein Prädikat ist, mit dem wir jemand auszeichnen. Und zwar hat derjenige oder dasjenige einen Zustand erreicht der Vollkommenheit. Wir haben Vorstellungen, wir haben höchste Vorstellungen und allerhöchste Vorstellungen. Und wenn diese allerhöchsten Vorstellungen erreicht werden, dann sagen wir heilig. Kommt eigentlich niemand ran. Also der Zustand der Vollkommenheit, den interpretieren wir heute in der Regel mit dem Wort heilig. Wenn jemand, stellt euch mal vor, wenn jemand immer, aber wirklich immer ehrlich ist, wenn jemand immer gerecht ist dazu und wenn jemand dazu immer hilfsbereit ist, ich könnte jetzt noch mehr Beispiele haben, ja, das ist doch ein Heiliger, oder? Das ist unsere Vorstellung, ne? So interpretieren wir heilig und Heiliger. In diesem Sinn sprechen wir von heilig und landen natürlich dann, es schafft ja kein Mensch, okay, Gott schafft es, Gott ist heilig. Wir denken, dahinter steckt die Vollkommenheit Gottes. Der Gedanke ist grundsätzlich richtig, aber das ist nicht das biblische Heilig. Das meint die Bibel nicht. Dieses, der macht alles vollkommen. Gott macht alles vollkommen, überhaupt keine Frage. Aber es hat noch einen anderen Aspekt. Die Propheten nennen Gott den Heiligen nicht, weil das höchste Ideal verwirklicht ist und perfekt erfüllt ist in ihm, sondern die Propheten nennen dann Gott einen Heiligen, wenn sie ihm überraschend begegnet sind, wenn sie ein Erlebnis mit Gott hatten, wenn Gott sie getroffen hat. Jesaja in der Vision hatte ich gerade erwähnt. Der denkt überhaupt nicht daran und plötzlich wird er entrückt zu Gott und er erlebt Gott. Also es ist phänomenal. Der sieht Gott gar nicht und sagt, ich habe Gott gesehen. Und wenn er beschreibt, was er sieht dort, dann sagt er, ich sah den Saum seines Gewandes. Und die Reaktion ist heilig, heilig, heilig. Aufgrund dieser Begegnung, dieses Erlebnis. Die Propheten nennen Gott den Heiligen, wenn sie ihm überraschend begegnet sind, wenn sie Gott unerwartet erlebt haben. Heilig ist in der Bibel ein Faszinationsausdruck über ein unerwartetes Erlebnis. Also ich sage mal so, in der heutigen alltäglichen Umgangssprache wäre das so, wenn jemand sagt, boah, ja, boah, Ja, was heißt boah? In der damaligen Zeit hätten die gesagt, heilig. 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 Könnt ihr es ein bisschen nachempfinden? Das steckt dahinter. Unser Heilig, ich sage es mal ganz offen, ist verdorben durch den Moment der heiligen Verehrung. Menschen, die ein Superlativ geschafft haben, sind Heilige und werden verehrt als Heilige. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Gar nichts. Diese erreichten Superlative, sondern heilig ist ein Erlebniswort, ein Erfahrungsbegriff. Dahinter steckt eine ganz tiefe, berührende Erfahrung. Heilig ist immer verbunden mit einem Erlebnis, mit einem tiefen Erlebnis. Ich will ein anderes Beispiel nennen. Nach Jesu Himmelfahrt standen die junge Gemeinde, die christusgläubige Gemeinde, Juden wie Nichtjuden, die standen vor der Frage, wie nennen wir uns denn eigentlich jetzt? Also Christen, den Namen gab es noch nicht, den gab es erst viel, viel später. Aber sie brauchten einen Namen. Wie nannten sie sich? Man weiß es, wie sie sich nannten. Man weiß aber nicht, wie es entstanden ist. Die Geschichte hat der Lukas in der Apostelgeschichte leider nicht aufgeschrieben. Aber sie nennen sich Heilige. Und Paulus verwendet das. Ob er die getroffen hat, ob er bei denen ist, wie in Korinth, haben wir gerade drüber gesprochen. Oder ob er den Römern etwas mitteilt, wo er noch überhaupt nicht in Rom gewesen ist, die gar nicht kennt. Da sagt er die Heiligen. Ne? Also wenn ihr Kolosser lest, Paulus, ein Apostel, Jesu Christi und Timotheus, an die Heiligen in Kolossä. Da ist dieses Wort. Und jetzt könnt ihr fast jeden neutestamentlichen Brief nehmen und den Anfang lesen. Manchmal auch am Schluss kommt das nochmal. Sie werden, die junge christusgläubige Gemeinde nennt sich, wir sind die Heiligen. Eine Information für die, die Theologie mögen. Heilige kommt im ganzen Neuen Testament nur im Plural vor. Es gibt keinen einzigen Heiligen. Es gibt nur die Heiligen. Exkurs für Theologen zu Ende. Leider findet sich eben im Neuen Testament der Bericht nicht, wie sie dazu gekommen sind. Aber sehr wahrscheinlich sind sie zu dieser Aussage für sich gekommen, sich als Heilige zu bezeichnen. Wir sind immer noch dabei, zu erkunden, was meint diese akustische Wahrnehmung vom Himmel, heilig, heilig, heilig. Wahrscheinlich sind sie darauf gekommen durch das Wort in 4. Mose, taucht dort mehrfach auf in vielen Kapiteln, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Gott verweist an dieser Stelle auf Erfahrungen, die Israel mit ihm gemacht haben und auch seine Erfahrungen mit den Israeliten. Zum Beispiel sagt er, sie sind deshalb heilig, in 4. Mose 26, sie sind deshalb heilig, weil er sie abgesondert hat, auserwählt hat. Deswegen sind sie heilig. Da ist was passiert, da ist ein Erlebnis dahinter. Sie haben erlebt, wir sind von Gott rausgerufen, wir sind von Gott abgesondert, wir sind von Gott beschenkt, wir sind mit Gott unterwegs. Dieses Erlebnis, das macht sie zu Heiligen. Nicht die Vollkommenheit im Lebenswandel oder in gelebten Werten, sondern weil sie mit Gott unterwegs sind, weil sie Gott begegnet sind. Es ist ein Erfahrungsbegriff, heilig. Zurück zu Johannes und der jungen christusgläubigen Gemeinde. Und jetzt hat die junge Gemeinde Jesus erlebt. Viele von denen persönlich, andere über die, die ihn persönlich erlebt haben. Sie haben Gott erlebt in Jesus. Und die, die überzeugt waren, dass sie hier Gott in Jesus erlebt haben, die wissen, wir haben den Heiligen, den Besonderen getroffen. Und wie besonders war das, dass sie den Besonderen Gott unter sich hatten? Und deshalb haben sie sich wohl genau nach diesem Besonderen genannt, den sie erlebt haben. Wir haben Gottes Heiligkeit erlebt. Wir haben ihn erlebt, in Jesus erlebt. Wir gehören zu ihm. Wir gehören zu dem Besonderen, zu dem Heiligen. Deswegen nennen wir uns doch Heilige, weil wir auch besonders sind. Nicht, weil wir so toll leben, sondern weil er uns dazu gemacht hat. Deshalb sind auch wir Heilige. Sie haben Gott erlebt und gehören zu ihm. Das ist ihre Erfahrung. Merkt ihr den Unterschied zwischen dem Vollkommenheitsbegriff heilig und dem Erlebnisbegriff heilig? Die Bibel kennt nur den Erlebnisbegriff heilig. Wir sind Heilige. Das ist ihre Erfahrung. Sie haben den Besonderen erfahren. Sie haben natürlich auch Erfahrungen mit Üblichem gemacht und mit Alltäglichem und mit Gewohntem und mit Banalem. Aber jetzt haben sie den Besonderen getroffen. Das Besondere, den Besonderen, das ist das richtige Wort. Das ist ihre Erfahrung. Und wenn alle Religionen meist, und wenn ihr in die anderen Religionen schaut, dann könnt ihr das beobachten, sehr viel das Besondere als heilig verehren. Verehrt die christusgläubige Gemeinde und wir den Besonderen als das Heilige, als den Heiligen. Nicht das Besondere, sondern den Besonderen. Dem sind sie begegnet. Das haben die Menschen, das hat die junge christusgläubige Gemeinde gespürt, dass sie dem Besonderen folgen. Und deshalb sagen sie, wir sind die Besonderen. Sie haben gespürt, dass sie dem Heiligen folgen, diesem Boah. Und deshalb sind sie auch so Heilige. Und so haben sie sich durch diese Erfahrung, diese Heiligkeitserfahrung, ganz in die Nähe Gottes gestellt und gewusst und gesagt, wir sind Heilige, weil wir seine Lebendigkeit, seine Wirklichkeit erfahren haben. Heilige ist kein Titel. Heilige ist eine Erfahrung. Ein Ausdruck der Faszination aufgrund der Gotteserfahrung. Die Heiligkeitserfahrung ist eine Erfahrung, wenn du ihm begegnest, wenn du Gott begegnest, wenn er dir aufgeht, wenn du ihn wahrgenommen hast, das vergisst du nie. Das sind Erfahrungen, wenn wir ihm begegnen. Wir spüren auch, das können wir überhaupt nicht machen. Das ist uns passiert. Ich mache ja nicht, was ich da erlebt habe. Wir haben das nicht mal verdient, was uns passiert ist. Wir sind Gott begegnet. Und das ist immer ein Wunder. Manchmal geht uns das auf im Wunder des Lebens. Manchmal geht uns das auf im Wunder der Gebetserhörung. Manchmal geht das uns auf im Wunder einer lebendig gewordenen Verheißung. Manchmal geht uns das auf in einer lebendig gewordenen Schutzerfahrung. Im Wunder einer Gemeinschaft, im Wunder einer entstandenen Gemeinde, und ich könnte jetzt fortsetzen, im Wunder der Erfahrung der Liebe. Das sind Heiligkeitserfahrungen. Dieser Begriff heilig, auf Gott jetzt angewendet, will sein Wesen und sein innerstes Wesen zur Sprache bringen. Ein Gott, ich könnte es mit einem alttestamentlichen Wort aussprechen, ein Gott, der dich sieht. Dieser Begriff heilig auf Gott angewendet, will sein Wesen, sein innerstes Wesen zur Sprache bringen. Seine völlige Zugewandtheit, seine Andersartigkeit. Gott ist einzig, Gott ist unvergleichlich, Gott ist in riesengroßen Abstand zu dem Alltäglichen, zum Üblichen, zum Gewohnten, unvergleichlich zur gesamten Schöpfung. Gott ist heilig, und so sagen die vier Wesen. Aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund, dass Gott sich so erfahren lässt und sogar von himmlischen Wesen, heilig, heilig, heilig. Das ist ein akustischer Einstieg in die Offenbarung, in die Visionen der Offenbarung. Dieses dreimalige Heilig. Ich sag mal so, Ein Verstehen der Offenbarungsvisionen ohne das Verstehen des dreimaligen Heilig ist wahrscheinlich immer bruchstückhaft. Selbst das ist ja bruchstückhaft. Aber merkt ihr, es ist das Fundament. Es ist die tragende Säule für unseren Glauben. Dieser Ausruf der Faszination, weil wir Gott begegnet sind, weil wir Ergriffene sind von Gott. Wir stehen als Ergriffene vor Gottes Thron. Heilige als Gläubige sind Ergriffene. Und als diese Ergriffenen gestalten sie ihr Leben. Wir sind von ihm ergriffen, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht von etwas ergriffen. Nicht von einer heiligen Wahrheit, von einer heiligen Erkenntnis, von einer heiligen Lehre. Nicht von etwas, von einer heiligen Gemeinde. Sondern wir sind von ihm, dem Heiligen, ergriffen, der alles gemacht hat. Ohne ihn gäbe es keine Faszination. Er ist die Quelle der Faszination. Und jetzt nach dieser ersten Strophe, und ich habe nur diese drei Worte heilig, wie Johannes sie gehört hat, wie damals die Menschen das verstanden haben, habe ich versucht zu erklären. Da kommt jetzt die Konkretisierung. Da werde ich nicht tiefer näher drauf eingehen. Kyrios, Herr. Im alttestamentlichen Text wird anstelle des Gottesnamens Yahweh genau dieses Wort immer und immer wieder verwendet. Es gibt eine Zeit, wo die Juden gesagt haben, dieser Gott ist so groß, dass wir es nicht wagen wollen, seinen Namen auszusprechen. Wir nennen ihn Kyrios. Dieses Wort taucht hier auf. Kyrios. Das ist Respekt vor Gott als dem Herrn. Theos, das zweite Wort. Das ist das allgemeine Wort für Gott. Natürlich. Er ist überhaupt kein Geringerer, auch wenn sie Jesus als Mensch erlebt haben. Aber sie sind Gott begegnet. Und das dritte, Pantokrator, ein Lieblingswort des Johannes. Fast nur Johannes verwendet dieses Wort. Alles Beherrschende. Das ist natürlich auf einen Jünger auf der Insel Patmos im Römischen Reich natürlich eine selbstsprechende Aussage. Er ist der Allesbeherrscher. Und jetzt kommt die dritte Zeile. Der Wahrende, der Seiende, der Kommende. Der Wahrende, das ist falsches Deutsch. Wir können nur sagen, der, der war. Aber gemeint ist viel, viel mehr. Der Wahrende, da klingt hier im Griechischen ohne Anfang. Also, das können wir nicht mal denken. Alles, was wir kennen, hat irgendwie einen Anfang. Also wir können es nicht denken, wie das geht, ohne Anfang. Aber das steht hier in diesem Wort, der Wahrende. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal so übersetzt. Ja? Das ist fast wörtlich übersetzt. Dann der Seiende. Jetzt sagen die vier Wesen in ihrem Lied das von der Gegenwart. Er ist hundertprozentig gegenwärtig. Er ist da, er ist jetzt, er ist hier. Er sitzt auf dem Thron, wie auch immer. Ich will jetzt nicht die vorherigen Passagen der Offenbarung 4 jetzt hier noch ziehen. Das ist die Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Er ist der Seiende. Und dann gucken wir in die Zukunft. Er ist der Kommende. Was gibt es für ein schöneres Zukunftswort, für einen schöneren Zukunftsgedanken als Gott ist der, der gerade auf uns zukommt. In der Zukunft, zu der wir gehen. Diese Beschreibung der Akklamation zeigt, Gott wird von den vier Wesen aufs Höchste bewundert, gefeiert, besungen, bestaunt. Habt ihr das auch manchmal schon so in Gottesdiensten erlebt, dass dann so gesagt wird, wir haben jetzt unsere Anbetungszeit und die wird manchmal ganz unterschiedlich gestaltet. Aber das ist wahre Anbetung. Das ist diese Anbetungszeit der vier Wesen. Sie bewundern, sie feiern, sie besingen, sie bestaunen Gott. Das ist viel mehr als wir erkennen Gott an. Ich glaube auch an Gott. Ich erkenne ihn an. Versteht ihr? Das ist viel, viel mehr. Jemanden zu bewundern, jemanden zu feiern. Jetzt Vers 9 bis 11. kommen die 24 Ältesten. Sie sind die einzigen, von denen an dieser Stelle eine Handlung berichtet wird. Aber es ist niemals eine Formsache. Ihre Handlung, ihre Anbetung, ihre niederfallende Anbetung ist eine Antwort auf dieses Lied, diesen Lobpreis, auf diesen Hintergrund, den die vier Wesen hier aufzeigen. Diese Proskynese, diese Anbetung wird in einer Haltung ausgedrückt, einer ganz bestimmten Körperhaltung, die tatsächlich auch im Alten Testament immer und immer wieder bekannt ist, übrigens, die sich praktisch bis in unsere Zeit gehalten hat, nur nicht unter uns Christen, sondern genauso eine Anbetungsgeste, Haltung haben die Muslimen bis heute. Bis zum Boden sich neigen. Und wisst ihr, was sie sagen, warum sie das machen? Wenn sie das aus Ergriffenheit machen, sagen sie, es ist uns so wichtig, dass unser Kopf tiefer ist als das Herz. Unser Herz soll, also entschuldigt, das ist jetzt nicht mein Glaubensbekenntnis, ja, aber unser Herz soll näher bei Gott sein als der Kopf. Aber ich finde den Gedanken irgendwie spannend und schön. Und das machen die 24 Ältesten hier. Die einzige uns bekannte Gebetshandlung, Haltung, bei der das Herz höher ist als der Kopf. Aber jetzt muss ich noch auf eine Wendung eingehen. Ich hatte ja vorhin von dem Fettgedruckten, dem Unterstrichenen, dem Angemarkerten gesprochen. Finden wir jetzt gleich wieder. Hier in dem Zusammenhang steht zweimal von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weil das eine Betonung ist, kann ich nicht drüber hinweggehen. Ich will ganz kurz etwas dazu sagen. Was ist mit Ewigkeit gemeint? Ewigkeit, und das ist so ähnlich wie bei heilig, hat bei uns einfach ein falsches Denken meistens im Kopf. Wir denken an Zeit, an unendliche Zeit. Zurück und auch nach vorn. So denken wir Ewigkeit. Aber Ewigkeit hat nichts mit Zeit zu tun. Gar nichts. Die Zeit ist eine Schöpfung. Sie gehört in die Schöpfungsgeschichte. Da hat Gott Zeit geschaffen. Aber die Ewigkeit ist außerhalb der Schöpfung. Es hat also mit der Zeit null zu tun. Ewigkeit ist gar keine Zeit. Nicht durch Länge, nicht, sondern Ewigkeit ist ein anderer Begriff, ein Qualitätsbegriff. Ein qualitativer Begriff der Bibel. Worin besteht die Qualität der Ewigkeit? Wir können es mit einem Wort so sagen, unbeschädigt sein. Qualität, unbeschädigtes Leben ist ewiges Leben oder ewiges Leben ist unbeschädigtes Leben. Wir alle kennen nur beschädigtes Leben, verletztes Leben. Durch die Sünde verletztes Leben. Unsere ganze Welt ist eine beschädigte Welt durch die Sünde. Eine verletzte Welt durch die Sünde. Aber jetzt stellt euch vor, es gibt eine Welt, die ist unverletzt. Gott ist unverletzt geblieben. Gott ist unbeschädigt geblieben. Das ist die Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott, bist du. Du bist unverletzt. Da weinen keine Kinder bei einem unverletzten Leben. Da gibt es keine Klage. Da gibt es nicht einmal den Grund zu einer Klage. Die Ewigkeit ist ein Fest, eine Lebensqualität, die wir nur erahnen können. Die Qualität ist so, da spielt das Kind am Loch der Natter. Biblisches Bild. Da ist das Schaf neben dem Löwen. Unverletzt, unbeschädigte Welt. Da wird keine Träne mehr sein, kein Leid, kein Schrei, kein Weinen. Unverletzte Welt, das meint Ewigkeit. Ewigkeit ist Lebensqualität. Wer dann von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der ist unverletzt, zu Ewigkeit meint und wird unverletzt bleiben. Was für eine Verheißung. Es wird nicht nochmal eine Welt der Sünde geben. Wir leben mit Gott von Ewigkeit unverletzt, zu Ewigkeit und bleiben unverletzt. Und dann kommt Vers 11 der Schlusshymnus. Würdig bist du. Dieser Satz ist das Ziel. Jetzt wird in dem ganzen Kapitel 4 zum ersten Mal Gott selbst angeredet. Aber die Anrede ist der Hammer. Wisst ihr warum? Man liest so schnell drüber weg. Aber wisst ihr, wie die Anrede ist? Die Anrede Gottes. Du. Das ist der Hammer. Wir müssen uns das mal vor Augen halten, was für ein Bild von Gott hier in Offenbarung 4 gemalt wird. Was für ein Bild die ganze Bibel uns malt. Von einem Gott, und jetzt habe ich gerade noch darüber gesprochen, von einem unverletzten Gott. Einem unbeschädigten Gott in einer unbeschädigten Welt. Und dann kommen wir aus der beschädigten, verletzten Welt. Und dürfen du sagen? Ah ja, sagt der Moment mal, das sagen ja die himmlischen Wesen. Es gibt in der ganzen Bibel keinen Lobpreis, wo Gott mit du angeredet wird, außer dieser Stelle. Aber es gibt eine Parallele. Und diese Parallele ist die, die wir im Vaterunser finden. Im Vaterunser betet Jesus du. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist die Brücke. Und das ist die Brücke zu uns. Und Jesus sagt, ja, so sollt ihr beten, so dürft ihr beten. Ihr dürft du sagen zu Gott. Stellt euch das mal vor. Das ist doch der Hammer. Gott wird mit du angeredet. Was für eine Nähe wird hier möglich? Es kommt zu einer freimütigen, es kommt zu einer angstlosen, zu einer freudigen, bewundernden Anrede. Würdig bist du. Also nochmal, so einen Ausdruck gibt es in der ganzen Bibel nicht. Wie hier, nur hier. Und das offenbart Jesus dem Johannes für uns. Dieser große Gott, der Kyrios, der Allesbeherrscher, der da war, der Wahrende, der Seiende und der Kommende, dieser große Gott lässt so eine Nähe zu, dass wir du sagen dürfen. In der letzten Bemerkung dieses Kapitels wird das Motiv dafür deutlich. Das Motiv dieser Bewunderung, dass das Motiv allen Staunens auf den Punkt gebracht, in dem aufgezeigt wird, es ist Gottes Schöpferherrlichkeit, die das möglich macht. Gott, unser Schöpfer, er, der Schöpfer, wollte nicht allein sein. Er wollte nicht isoliert bleiben. Er wollte nicht mal 1000 Welten höher als wir stehen, sondern er wollte Anteil geben. Und er wollte, dass wir zu einem Du kommen. Das ist Offenbarung Kapitel 4. Das ist die akustische Wahrnehmung in dieser Vision. Was für ein Anfang der Offenbarung. Was für eine Weite, was für ein Horizont tut Gott da auf. Und, so habe ich meine Predigt genannt, welch ein veränderter Blick entsteht. Nicht nur für Johannes, sondern ist mir auch entstanden. Ich darf das so sagen. Und vielleicht euch nicht. Was für ein veränderter Blick die Christusgläubigen, mit was für einem veränderten Blick sind die Christusgläubigen der damaligen Zeit in ihre Zukunft gegangen. Und wisst ihr was? Durch diese geöffnete Tür, durch diese optische und diese akustische Wahrnehmung dürfen auch wir verändert in unsere Zukunft gehen. Ob es die ganz persönliche ist. Oder ob es die Zukunft unserer Welt ist, ob es die Zukunft der Gemeinde ist oder was für eine Zukunft auch immer. Wir dürfen mit diesem veränderten Blick gehen und sagen, Papa ist da. Und nicht nur Papa ist da, sondern dein Papa, du, ne? Dein Papa ist da. Amen.